MDR Kultur. Café.
Ich bin Ellen Schweder und ich begrüße Bernadette Lahengst. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Wir haben gerade schon so ein bisschen vorgesprochen und festgestellt, dass das Du sich normal anfühlt. Also duzen wir uns jetzt für die Sendung.
Ich duze immer alle. Ich finde, das macht gleich alles viel einfacher.
Das enthebt mich auch eines Problems, das eine Kollegin von mir aufgebracht hat nach einem Interview mit dir, die zu mir kam und sagte, wie ist denn das mit der Bernadette Lahengst, wenn man die sieht und man will den Vornamen nicht benutzen, sagt man dann Frau Lahengst?
Also das La, das habe ich mir ja vor, ich glaube, 25 Jahren irgendwann zwischen meinen Vor- und Nachnamen geschoben. Und ich habe dann oft im Theater gearbeitet und da haben dann die Frauen oder Männer aus dem Büro über den Flur gerufen, Frau Lahengst, kommen Sie mal bitte. Und viele fragen mich auch immer noch, ob ich hugenottische Vorfahren habe oder französische. Nein, es ist ein Spiel mit den Worten, mit der Männlichkeit und der Weiblichkeit.
Es gibt so viel über dich zu erzählen. Du schreibst Musik, du performst Musik, du bist Sängerin, Gitarristin, auch ganz lange mit der Band Die Brauthaut ins Auge, jetzt mit Hua, du leitest Chöre, da geht es viel um partizipative Formate, du hast Theater gemacht, es gibt ein Buch, es gibt dauernd irgendwelche Seitenprojekte. Wie schaffst du das alles?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin so seit meiner Kindheit, ich war immer ein abenteuerlustiges Kind, wollte in die weite Welt hinaus, bin abgehauen von zu Hause, schon mit 4, um mal zu gucken, wie es da so ist, hinter der Straße, in der wir wohnten. Vielleicht ist es diese Freude an der Unsicherheit auch, an dem ins kalte Wasser springen in meiner Kindheit und Jugend in Bad Salzuflen, in so einer Kleinstadt, da gibt's ja auch nicht so viele Angebote, also muss man sich die Angebote selber schaffen. Und daran hatte ich immer Spaß.
Und jetzt sitzen wir hier in Berlin-Mitte in deinem Studio, in deinem Home-Studio. Die Sonne scheint durchs Fenster und wir sitzen zwischen Instrumenten im kreativen Kabelchaos.
Wie oft? Stimmt, Chaos ist eher immer.
Wie viel Zeit verbringst du bei all dem tatsächlich hier?
Ja, zu wenig, würde ich sagen. Ich muss mir meine Zeit, die ich ja brauche, also die Muße, auch das Nichtstun und die Ruhe zum Songschreiben, immer wieder aus den Rippen schneiden, sage ich immer, weil ich doch sehr viel unterwegs bin. Und da muss man auch immer sehr viel geben, man kriegt auch viel zurück und dann bin ich manchmal sehr froh, wenn ich 2 Tage mit niemandem reden muss. Gestern gerade wieder habe ich bis nachts um 2 dann an so einem Mix gesessen von einem neuen Song. Und das macht mich dann auch sehr glücklich, dass ich hier ganz alleine mit meinen Instrumenten sprechen kann.
Wir hören ein erstes Lied, Gib mir meine Zukunft zurück. Das ist eins aus der jüngeren Zeit. Und man hört dich und deine Tochter.
Ja, dieser Song ist entstanden eigentlich in der Pandemie. Da haben wir nämlich ein Theaterstück zusammen entwickelt, ein Stück über meine Mutter, die schon sehr, sehr lange nicht mehr am Leben ist, seitdem ich 16 bin und die selber eine zweifache Fluchtgeschichte hatte, als 6-Jährige aus Schlesien nach Ostdeutschland, das dann zur DDR wurde. Da ist sie dann zur Schule gegangen und dann nochmal mit 14 ist sie aus der DDR geflohen mit ihrer Familie. Und da haben Ella und ich dieses Stück zusammen entwickelt und sie war im Video, hat sie sich selbst gespielt, aber auch meine Mutter. Das war so die spezielle Idee daran, dass wir dann quasi über Bande dadurch mit meiner Mutter sprechen konnten. Und daraus ist dieses Lied entstanden, Gib mir meine Zukunft zurück. Ein Lied aus der jungen Generation heraus, die Zukunft zurückfordert, weil die Gegenwart voll mit Krisen steckt.
Im Gespräch ist Bernadette Lahengst, Musikerin, Songschreiberin, Sängerin, Solo und in Bands, Chorleiterin, Theaterfrau, Hörspiel, Buchautorin, politische Aktivistin, hast du dich auch mal selbst geschrieben?
Ja, würde ich auch sagen, ist ein wichtiger Bestandteil. Also vieles meiner Kunst oder meiner künstlerischen Einfälle sind von der Welt inspiriert, sagen wir mal, von den Unruhen der Welt, von Kriegen, von Polarisierung, von aber auch ja, von dem Wunsch nach Gleichberechtigung und auch andere zu empowern. Also ich schreibe auch viele feministische Songs und habe auch in Theaterstücken das auch schon öfter behandelt sozusagen, auch mit anderen Frauen zusammen. Auch partizipative Stücke. Eins hieß zum Beispiel Planet der Frauen. Das war vor 14 Jahren ungefähr im Theater Freiburg, wo ich ganz viel gearbeitet habe. Da haben wir mit 30 Frauen auf der Bühne zwischen 16 und 75 oder 80 war die älteste, den Feminismus neu verhandelt. Und da sind auch sehr schöne Songs bei entstanden, die ich heute noch spiele.
Du hast ein Buch auch vorgelegt im letzten Jahr, Warum ich so laut singen kann. 110 ausgewählte Songs und dann die Geschichten dazu und warst damit auf Lesereise bis jetzt in den Frühling hinein. Wie ist das, wenn du unterwegs bist mit diesen Storys? Welche Story kommt besonders gut an oder welche erzählst du am liebsten?
Ach, da gibt's so viele, es macht halt wirklich Spaß, diese Songs, Songtexte auch wieder zu entdecken und auch zu überprüfen. Für mich hat das noch eine Relevanz für mein Leben. So sagen wir mal auch die allerersten in den 80ern.
Ja, du bist Jahrgang 1967, richtig? Mhm. Also dann 80er waren dann irgendwas, waren deine 20er sozusagen.
Genau. Mhm. Und da habe ich angefangen, mit 17, 18 eigene Songs zu schreiben. Und da war zum Beispiel dieser Song, Sie sind meine Freunde, den habe ich vor kurzem zum ersten Mal live wieder gespielt und dachte, war doch gar nicht so schlecht und auch gar nicht so weit von dem entfernt, was ich jetzt so denke.
Und in diesem Buchtitel, Warum ich so laut singen kann, steckt aber auch so ein feministisches Element, oder?
Genau, also das war mir damals vielleicht noch gar nicht mal so klar, habe ich für die Brauthaut ins Auge geschrieben, den Song, ist auch ein autofiktionaler Song, da stimmt nur die Hälfte, aber das ist so eine Art, die Frage, wie man mit Konflikten umgeht und wie man sich überhaupt ausdrücken kann.
Als Frau hier, oder als Mensch?
Als Mensch, glaube ich, war es eher gedacht, aber meine persönliche Art ist halt, dass ich daraus, dadurch Künstlerin geworden bin. Es gab ganz viele Konflikte zu Hause und ich habe dann halt mich ans Klavier gesetzt und Songs gespielt und bin eine laute Sängerin geworden. Und es ist natürlich auch eine Aufforderung, am Ende des Liedes schreie ich auch wahnsinnig laut, das macht natürlich Spaß. Und die Stimme erheben ist natürlich etwas, was Mädchen nicht so zugeschrieben wird. Die sollen immer still, leise und bescheiden sein. Und das war ich nicht. Ich war das Gegenteil.
Ja, warst du ein wildes Kind?
Ich glaube schon.
Haben deine Eltern dich machen lassen?
Ja, das war das Glück. Ich hatte zwei ältere Brüder und wir wurden gleich behandelt. Und ich wollte genauso schnell, laut, abenteuerlustig sein wie meine Brüder. Ich war es vielleicht sogar noch viel mehr. Ich bin auch als Einzige von den drei Geschwistern getrennt, alleine durch Europa, um Straßenmusik zu machen. Und mir wurde die Freiheit gelassen. In meiner Intuition hat immer gesagt, pass einfach auf, bei wem du ins Auto steigst. Ich weiß nicht, ob ich das meiner Tochter jetzt so zutrauen würde.
War da so ein anti-autoritäres Element in der Erziehung von deinen Eltern, würdest du das sagen?
Also sie waren keine Hippies und sie waren keine 68er, aber da war so ein Grundbedürfnis nach Freiheit und sich ausdrücken und es anders machen als in dem vermufften Nachkriegsdeutschland, von dem die natürlich auch geprägt waren.
Ah ja, klar. Dadurch kam es natürlich auch zu so Geschichten wie diesem berühmten, inzwischen berühmten Vollrausch im Alter von 8 Jahren, der auch zu deiner Biografie gehört.
Mein Vater fand es überhaupt nicht lustig und meine Mutter auch nicht. Ich glaube, das ist eher entstanden, weil meine Eltern so viel gearbeitet haben. Die hatten im Haus, wo wir gewohnt haben, 2 Läden. Er einen Orthopädieladen und meine Mutter einen Kunstgewerbeladen. Und die waren halt den ganzen Tag beschäftigt. Also kam man von der Schule nach Hause, dann hat man Mittag gegessen, Hausaufgaben und dann durfte man machen, was man wollte. Es wurde nicht überprüft. Wir sind auf die Straße, haben gespielt. Ja. Und ich war dann mit den wilden Kindern zusammen, die auch aus getrennten Elternhäusern kamen und sowas.
Wer hat den Alkohol organisiert?
Ich ehrlich gesagt. Es war eine Mutprobe bei Edeka, ob ich das schaffe, diese Flasche Lambrusco in meiner Manteltasche zu verstecken. Aber es ist wirklich nicht gut ausgegangen. 2 waren dann im Krankenhaus, dann wurde der Magen ausgepuppt. Ich würde das niemandem empfehlen. Und ich habe dann auch nicht mehr keinen Tropfen Alkohol getrunken, bis ich 14, 15 war, irgendwie sowas.
Ja, Kinder macht das nicht zu Hause.
Nein.
Bernadette LaHengst, wir wollen sie auch hier gar nicht vorführen. Es ist nur so ein Streiflicht, das irgendwie so ein bisschen erzählt von dieser Freiheit und dem Plus und Minus, das die eben mit sich bringt, ja. Mhm. Und dann ist jemand daraus geworden, der frei in die Welt hinausgeht. Und aber offensichtlich auch dort, wo er herkommt, sie herkommt, nämlich dort in Ostwestfalen, einen Wahnsinns-Nährboden gefunden hat. Das bist ja nicht nur du. Die Geschichte lautet ja, dass Frank Spilker von Die Sterne und Bernd Begemann sowas wie Sandkastenfreunde waren von dir oder nachher später, so im Schulalter?
Nicht ganz, aber Frank Spilker ging auf dieselbe Schule, also aufs Gymnasium, Schulzentrum Wellaspe, und seine Eltern hatten eine Baumschule gegenüber von der Schule. Und er war zwei Klassen über mir oder zwei Jahrgangsstufen. Wir haben uns auch erst so mit 15, 16 kennengelernt. Und da ist man dann immer hingegangen in den Freistunden oder wenn man blau gemacht hat, gab es bei Spilkers in der Küche immer einen guten Kaffee mit guter Musik. Und dann haben wir zusammen Theater gespielt in der Theater AG. Hexenjagd von Arthur Miller, da war er mein Onkel. Ich war Abigail Williams, da habe ich so richtig Feuer gefangen mit dem Theater. Und er aber nur so halb, er hatte dann schon eine Band, eine Schülerband, und hat dann auch angefangen, eigene Songs zu schreiben. Das fand ich sehr beeindruckend. Und wir gingen dann auch immer in denselben Club. Da gab es das Forum Enger zwischen den Dörfern, die Indie-Disco, wo auch ganz viele Bands gespielt haben, auch aus der ganzen Welt. Alle coolen Indie-Bands haben da Halt gemacht in diesem Kaff. Und dadurch waren wir schon angeschlossen an die Welt, ne, an auch einen guten Musikgeschmack und nicht nur stumpfer Punkrock, sondern alles, was es gab, von New Wave über frühen Hip-Hop, über Pop, Madonna, wurde da alles gespielt. Und er hat dann mit Michael Gierke und Andreas Henning und Achim Knorr, die haben auch alle Songs geschrieben, das Label fast weltweit gegründet. Ein Kassettenlabel mit einem Studio in Bad Salzuflen von Frank Werner, den ich auch ein bisschen kannte. In Bad Salzuflen kannten sich irgendwie alle, die irgendwie anders waren. Und Bernd Begemann war da zu der Zeit schon in Hamburg. Der hatte schon eine Band in Hamburg gegründet und hatte sogar schon einen Plattenvertrag. Also er ist uns einen Schritt vorausgegangen.
Und er war ja auch mehr als ein Sandkastenfreund.
Ja, er war 5 Jahre älter als ich. Also ich habe ihn erst mit 17 kennengelernt.
Und dann ist es auch eine Zeit lang eine sehr ernste Bekanntschaft gewesen zwischen uns.
Wir waren 5 Jahre ungefähr zusammen und waren sogar verheiratet, heimlich geheiratet.
Bad Salzuflen, wer hätte das gedacht? In dieser Stunde ist Bernadette Lahengst bei uns, die vieles ist, unter anderem auch Gründungsmitglied der Band Die Braut haut ins Auge. Dieser Bandtitel. Ich bin in dem groß geworden, was man die Baseballschlägerjahre im Osten nennt. Und ich hatte sofort, mir war sofort klar, was das für ein Titel ist. Gab es keine Frage, wo der herkommt. Da war irgendjemand überrascht von der Gegenwehr, die ihm, die Braut haut ins Auge. Aber so spektakulär ist es gar nicht, oder?
Ich finde, so wie du es erzählst, ist wie so ein, als wäre man mitten im Gespräch. Aber es war so dahingesagt, der Name. Er ist tatsächlich entstanden in einem Spiel, in dem man Worte aufschreibt und die dann verdeckt und an die nächste Person weitergibt. Und dann entstehen daraus seltsame Sätze. Und da ist sowas Ähnliches bei rausgekommen. Und wir fanden das dann natürlich verspielt, lustig, aber gleichzeitig auch feministisch, wobei wir am Anfang uns ja gar nicht wirklich als Feministinnen gesehen haben, weil wir uns in einer anderen Tradition sahen und die feministischen Frauen aus Westdeutschland, sagen wir mal, das war uns zu altbacken damals und dann war ein neuer, glamouröser Feminismus, war noch nicht angekommen in Deutschland.
Hattet ihr damals schon so dieses Gefühl von, heute sagen ja Leute, Alice Schwarzer ist im Grunde ein alter weißer Mann, ging es euch so mit den Feministinnen damals oder war das eine andere Form von innerem Widerspruch, den ihr hattet zu denen?
Ja, interessant, dass, weil die ja gerade sehr in der Diskussion ist mit allem, was sie sagt, weil sie ja sehr konservative Ansichten hat oder und trotzdem versucht, den Feminismus für sich zu beanspruchen. Und tatsächlich fühlte es sich ein bisschen so an, als wären da ältere Frauen aus den 70ern mit lila Latzhosen, die sagen, dass sie die einzigen sind, die sich Feministinnen nennen dürfen und alles, was danach kommt, die würden nur von ihrem Kampf profitieren. Und zum Teil stimmt das natürlich auch und zum Teil muss man natürlich als Generation, so wie wir jetzt auch, ich in meinem Alter, immer gucken, was kommt danach und wie kann ich mich da anschließen oder wie können wir das miteinander verbinden. Und es gab damals einen Ort in Hamburg, das Frauenmusikzentrum, das war aus dieser Generation noch heraus entstanden, wo nur Frauen proben durften. Eigentlich eine super Sache, aber wir hatten dann zum Beispiel mal einen männlichen Bassisten und der durfte dann halt nicht mit reinkommen. Und das war uns dann doch zu starr von der Idee. Und außerdem war es so, dass wir in der männlichen dominierten Musikszene von Hamburg ja mitspielen wollten. Wir wollten ja nicht an extra Orten proben oder auftreten. Wir wollten ja auch
schon immer diesen Sonderstatus. Die einzige Frauenband der Hamburger Schule war immer so ein Satz oder ist nach wie vor auch so ein Satz mit dem, sagst du Frauenband? Ehe wir über Hamburger Schule reden und dieses Label erstmal Frauenband. Ich finde ja immer, ich tue mich schwer damit, wenn ich moderiere, zu sagen, und jetzt eine Frauenband, weil man würde nie sagen, und jetzt eine Männerband. Genau. Man macht es ja damit schon zu was Besonderem und dieses Othering findet so statt. Ne? Die Männerband ist das Normale und wenn das nur Frauen sind, dann ist das exotisch und das gibt es eigentlich nicht, weil da steckt im Grunde drin der Gedanke, Frauen sind ja keine vollwertigen Musikerinnen. Deswegen nie.
Muss man sie benennen, genau.
Ja, machst
und das war genau das Problem, das haben wir damals schon intuitiv so empfunden und haben dann alle möglichen Namen uns gegeben. Also natürlich Girlband, aber es waren wir halt auch nicht. Girlie war dann der Begriff, den dann Viva groß gemacht hat mit Moderatorinnen wie Heike Makatsch und so weiter. Aber Damenkapelle haben wir uns dann so ironischerweise genannt. Und es gab ja in Amerika und in den USA die Riot Girl Bewegung mit drei R's. Aber das war halt, die kam aus dem Punkrock, also purer Punkrock. Es steckte wahnsinnig viel rohe Energie dahinter. Das hatten wir zum Teil auch, aber wir waren kein Punkrock. Mhm. Wir waren halt eher Pop. Wir waren zwischen den Genres und wir waren sehr verspielt. Und wir waren nicht so wütend wie die meisten von diesen USA-amerikanischen Frauenbands.
Bei euch gibt es so eine schlichte Eleganz in den Texten, finde ich. So würde ich das nennen. Also widersprich mir, wenn du dich da nicht siehst. Aber ich meine mit schlicht überhaupt nicht einfach, sondern ich meine damit was mit Mut zu tun hat, mit ich bin so, ich zeig mich so, mit Authentizität, ja, und Eleganz eben auch in dieser Einfachheit, weil es eben manchmal zwar verspielt und verrückt, aber eben auch so straightforward war. Eure Texte, das ist lyrisch, das ist schön, das ist poetisch und auf der anderen Seite eben dann aber auch nicht so weit weg von der Alltagssprache. Ja. Und dann aber Groove dazu und dieses Punk-Element und genau, Hamburger Schule? Das ist zu eng, ne?
Nein, wir waren nicht Hamburger Schule. Die hatten ja für sich beansprucht, die Musik quasi neu zu erfinden und auch die Textlichkeit anders zu gestalten als nur in normalen Popsongs, sagen wir mal. Die wollten die Grenzen aufbrechen, die wollten das Genre erweitern, fand ich alles gut. Aber die wurden ja unter anderem Hamburger Schule genannt wegen der Frankfurter Schule. Ne? Also weil sie ja auch Philosophen und Literatur in ihren Texten dauernd zitierten. Das haben wir ja gar nicht so gemacht. Also die schlichte Eleganz finde ich einen ganz treffenden Begriff dafür. Also es war Zitat-Pop, könnte man auch sagen.
Diskurs-Pop gab es auch Diskurs-Rock auch.
Ja, genau, Rock oder Pop ist immer so die Frage. Es gab ja auch unheimlich viele verschiedene Einflüsse.
Aber schon Groove in eurer Musik auch oft.
Wir haben uns ja Hop'n'Roll Pop Cow Beat genannt, weil wir uns nicht festlegen wollten. Und das entsprach auch so den Musikstilen, die wir jede von uns so mitgebracht haben.
Hop'n'Roll Pop Cow Beat. Da muss man nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Bitte schreiben Sie mit. Wir prüfen später, was da alles drin steckt. Musiklexikalisches Wissen. Die Braut jetzt. Wer ist da noch dabei?
Also die Braut Revisited nennen wir das ja, das sind von der Originalbesetzung eigentlich nur Peter Devlin, die Bassistin und die andere zweite Songschreiberin neben mir und ich. Und es kam jetzt zu einer Art Reunion, weil Peter und ich in einem Theaterstück zusammen Musik gemacht haben. Von Falk Richter, Die Freiheit einer Frau. Das ist ein Text, auch ein autofiktionaler Text von Édouard Louis, wo es um die Befreiung seiner Mutter geht aus gewalttätiger Ehe und Unterdrückung. Und da wurde ich gefragt von Falk Richter, mit dem ich schon öfter zusammengearbeitet habe. Und dann habe ich eine Band auf die Bühne gebracht, wo wir mit feministischen Pop-Riot-Songs die Mutter zum Gehen ermutigen. Und dadurch haben wir auch unter anderem einen Die Braut haut ins Auge-Song, nämlich unseren ersten auf dem ersten Album, Lauf los, wieder auf die Bühne gebracht und haben da gemerkt, wie gut der eigentlich in jede Zeit passt, dass man einen Neuanfang wagen kann, auch mit Mitte 50, wie die Mutter von Édouard Louis. Und dann haben wir so viel Spaß dran gehabt, dann haben wir gedacht, okay, vielleicht könnten wir zur anlässlich der Wiederveröffentlichung von Die Braut haut ins Auge auf den Streaming-Portalen ja noch mal ein paar Konzerte spielen. Ja. Und dann haben wir uns zwei junge Gastmusikerinnen dazu geholt, Katha Latke, 38 aus Dresden. Ganz tolle Schlagzeugerin.
Schlagzeug, ja.
Genau. Und dann bei der, jetzt dieses Jahr bei diesen drei Konzerten, meine 21-jährige Tochter Ella May, die Keyboard gespielt hat und auch unglaublich gut singt und die da fantastisch reingepasst hat.
Wie ihr das hinkriegt, als Mutter und Tochter so miteinander zu leben und zu arbeiten, das ist auch eine Geschichte für sich.
Ja, ich glaube, also sie muss sich, natürlich musste sie sich immer wieder losstrampeln und sagt mir zwischendurch auch mal wieder, jetzt möchte ich kein Konzert mehr mit dir machen. Ich brauche jetzt hier meinen eigenen Raum und das respektiere ich auch. Sie schreibt und schreibt ganz viele verschiedene Arten von Texten und macht aber auch wieder Musik aus sich selbst heraus. Und aber das mit der Braut, das hat ihr schon richtig Spaß gemacht und wurde sie auch sehr gefeiert dafür.
Wer war denn im Publikum? Welche Altersklasse?
Naja, schon eher die Fans, die mit uns älter geworden sind, aber ein paar haben auch ihre Töchter und Söhne mitgebracht und
ich
das
finde,
war
ja,
schon so ein bisschen also, übergreifend.
Ja, eure Musik, wir haben es ja schon gestreift, die ist so zeitlos, auch die Texte sind so zeitlos, das könnte schon was sein, was auch eine junge Generation jetzt für sich nochmal entdecken kann. Einmal sind die 90er ja sowieso gerade Kult, aber gar nicht so sehr deshalb, sondern eigentlich wegen dieser zeitlosen Aktualität, die in vielen von den Liedern steckt, ja. Der langweiligste Junge der Welt und die Frage, warum muss denn der zur Bundeswehr?
Das finde ich auch eine interessante Frage. Der musste wahrscheinlich zur Bundeswehr, weil er zu bequem war, um zu verweigern.
Mhm.
Also eigentlich waren alle Jungs, die ich damals kannte, haben verweigert oder haben sich für untauglich erklären lassen oder sind nach Berlin gezogen, was ja auch interessant ist. Als ich dann nach Berlin zog, bevor ich nach Hamburg ging, 87 bis 89, waren da extrem viele Männer an den Tresen in den Bars. Die wollten alle der Bundeswehr entgehen.
Ich habe ein sehr schönes Zitat gefunden, das hat mir echt gut gefallen. Ich weiß nicht, von wem es ist, zur die Brauthaut ins Auge Revival-Situation. Und zwar, ihre Fußstapfen werden hoffentlich bald von vielen Mädchen mit 7-Meilen-Stiefeln in Größe 42 ausgetreten werden. Ist das von dir?
Ich glaube, das hatten wir in irgendeinem Info mal so formuliert. Es gehen natürlich auch Mädchen mit kleineren Springerstiefeln, also mit Größe 38.
Menschen in der Lausitz und darüber hinaus könnten dich sehr intensiv kennen, weil du die Lausitz sehr intensiv kennst. Dein Album Visionäre Lehre beschäftigt sich mit den Umbrüchen da und ich würde gerne mit dir über diese Art von Musik sprechen, wo du mit Menschen, mit Laien singst. Es gibt ganz viele Beteiligungsprojekte. Es gab eine Salzkammergut-Hymne. Es gab eine Hymne über Wittenburg, über Gottsbüren. 2019 Weißwasser, Bella Woda, gib mir Magie. Dresden Prolis, oh mein Prolis hieß ein Lied. Musikalisiert euch mit der Bürgerbühne am Staatsschauspiel in Dresden. Wie gehst du solche Projekte an?
Ich lasse mich gerne überraschen und ich gehe gerne an Orte, an die ich sonst nie kommen würde. Das sind für mich so ganz konkrete Erfahrungen, die ich da mache, die mich dann inspirieren, daraus Lieder zu schreiben.
Und wie ist dir das passiert? Wie war der Schritt von der Bühne runter?
Du meinst aus dem Bühnenraum, aus dem sicheren Bühnenraum raus in die Welt?
Genau, ich meine so dieser Rollenwechsel.
Also ich glaube, der ist gar nicht so weit entfernt von dem, was ich ganz früher gemacht habe, nämlich auf der Straße zu spielen. Also die Sicherheit einer Bühne oder eines Theaters oder überhaupt eines sicheren Raumes zu verlassen, sich auf die Straße zu begeben, mit Leuten zu kommunizieren, die anzusprechen und für sich zu gewinnen, das liegt mir, da habe ich Spaß dran. Und das jetzt konkret mit Chören zu arbeiten, das ist so gekommen, weil ich für Theaterstücke immer wieder gefragt wurde. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, aha, das ist ein Talent. Leute zu befragen nach ihren Visionen. Es hat angefangen mit einer, die Bettler-Oper hieß das, auch im Theater Freiburg 2008. Anlässlich der Weltwirtschaftskrise haben wir einen Chor gegründet aus Menschen mit Armuts- und Bettel- und Obdachlosenerfahrung und mit 6 SchauspielerInnen im Theater Freiburg. Und dafür habe ich mit diesem Chor sozusagen Lieder geschrieben, Texte generiert, habe sie befragt und daraus Songs geschrieben, die genau zu dem Stück passten. Eins hieß Avantgarde Bettler, also quasi als Armutsexperten sozusagen. Und dann wurde ich danach immer wieder gefragt für solche Projekte und habe mich dann damit entwickelt. Das war so ein bisschen wie eine Uni, auf die ich nie gegangen bin.
Was hast du gelernt in dieser Art, dich zu konfrontieren mit der Realität der Menschen?
Ich glaube, ich habe unter anderem gelernt, dass Gruppen von Menschen, selbst wenn man sie als eine Gruppe bezeichnet, immer Individuen sind und dass man die nicht gleich machen kann.
Aha.
Und dass es auch ganz schlecht ist, wenn man Gruppen von Menschen einfach, wenn man so einen Deckel drauf macht und das sagt, das sind die Migranten, das sind die Senioren, ja, das sind die Menschen, die armen Menschen. Jeder und jeder hat eine eigene Geschichte. Da muss man ganz genau hingucken. Und jedes einzelne Leben zählt.
Was hast du bei dieser Arbeit in den partizipativen Projekten gelernt über das, was wir gesellschaftlichen Wandel nennen? Das Klischee sagt ja, die ländlichen Räume werden leerer und die werden älter. Und mit der Infrastruktur, da schrumpft auch die Gemeinschaft und es gibt keinen Zusammenhalt mehr und so. Mhm. Was hast du bei dieser Arbeit beobachtet? Du warst ja in solchen Räumen.
Ja, ich bin ja immer wieder auch in Dörfern und mache und schreibe auch Dorfhymnen mit den Leuten zusammen, was unheimlich gut ist für eine Dorfgemeinschaft. Das Ding, aber auch das gemeinsame Texten ist für mich wie so ein demokratischer Prozess, wo man die Ideen der anderen nicht nur aushalten muss, sondern halt auch mitträgt und mitsingt. Und das macht ja eine lebendige demokratische Gesellschaft ja auch aus.
Erzähl mal ein Beispiel.
Also jetzt gerade schreibe ich oder habe ich eine Hymne geschrieben für die Musikschulen in Mittelsachsen, ausgehend von dem Ort Freiberg, da ist so eine der Musikschulen. Und da habe ich mit 30 Leuten zwischen Kindern und Seniorinnen zusammen einen Songtext geschrieben, die Hymne an die Musik als treibende und verbindender Klebstoff der Gesellschaft. Was kann Musik als magische Kraft, war eine meiner Fragen an die Leute. Und dann kamen ganz viele Antworten zurück. Also Musik kann verbinden, über die Kulturen hinaus, ohne Sprache, mit Sprache. Und dann ist dabei das Lied entstanden, Musik ist überall zu Haus.
Und gab es da so einen Moment, wie du ihn gerade beschrieben hast, dass man die Ideen der anderen singen muss und da über so einen eigenen Widerstand auch erstmal hinweg muss? Weil das finde ich super spannend.
Also, ich glaube, hier waren jetzt erstmal alle einverstanden.
Bei Musik ist es nämlich ja so, ne? Da kann man leicht sagen, oh ja, ja, das ist schön und das kann das und das und das. Ja. Wo hat es denn geknirscht mal?
Also, es knirscht immer mal wieder bei den, ich hatte auch öfter Beschwerdeköre gegründet, wo sich die Leute beschwert haben, von privaten Beschwerden über den Nachbarn bis zu politischen Beschwerden. Und da ging es dann schon auch um verschiedene, auch politische Ausrichtungen, also für oder gegen Windräder in den ländlichen Gebieten. Das war also so ein ganz treffendes Beispiel, ne? Also einige finden das total wichtig und stehen hinter, wollen erneuerbare Energien unterstützen. Die anderen sagen, bloß nicht in meinem Garten, ne? So wie findet man da einen Kompromiss? Aber da habe ich auch in so einem Lied das dann beides nebeneinander stehen lassen.
Und hattest du das Gefühl, dass mit den Menschen in dem Chor was passiert ist, wenn die das so, die Worte der anderen in ihren Mund nehmen mussten?
Ja, also auch zwischen den Generationen natürlich, was sind die Bedürfnisse von älteren Menschen und was sind die Bedürfnisse von jungen Leuten und wie ist da auch die Sprache, wie ist die vielleicht ein bisschen krasser und provokativer und die Älteren hätten gesagt, das finde ich aber jetzt ein bisschen hart. Aber indem sie es dann gesungen haben und angenommen haben, fanden sie es dann auch cool. Also in so einem Popsong, bei mir sind es ja auch Popsong und keine brüllenden Parolen, das ist ja auch nochmal was anderes, macht man das dann zu der eigenen Idee und kann das dann besser mittragen. Und Humor spielt natürlich auch eine Rolle.
Aha.
Humor, der entsteht auch oft durch Gegensätze in so Liedern. Die eine wünscht sich eine Sauna im Dorf und der andere wünscht sich eine Disco und die dritte wünscht sich, und dann versucht man das zusammenzubringen, Sauna mit Disco und mit Musikschule in einem Ort. Es sind wirklich schöne, absurde, fantastische Momente in solchen Liedern. Oft singe ich dann auch die Lieder mit den Leuten auf der Straße, machen wir so eine Parade durch die Straße oder ein Straßenfest oder
Freiberg, Marktplatz.
Ja, wir gucken mal, da drehen wir dann jetzt im Sommer auch ein Video. In Prolis war das auch ganz extrem, da haben wir ja auch an verschiedenen Orten gedreht und mit also Prolis, ein Vorort von Dresden. Da ging es ja auch darum, diesen Ort, der so einen schlechten Ruf hat, quasi anzupreisen als einen Ort, wo alle hinziehen müssen, weil hier ist Gemeinschaft, hier passiert was. Stimmte nur so halb, aber dadurch, dass dieser Song entstanden ist, haben wir den Ort tatsächlich schöner gemacht. Und auch für die Leute, die da mitgemacht haben, bleibt der Ort jetzt in einer anderen Erinnerung. Es hat eine große Kraft.
Und dann gibt's in Berlin ein ganz besonderes Herzensprojekt von dir, nämlich den Chor der Statistik. Angegliedert an ein Modellprojekt, Haus der Statistik, das gibt's jetzt so 10 Jahre. Und vielleicht erzählst du mal ganz kurz, worum es da geht.
Genau, das waren früher, wurden dort die Statistiken der DDR gelagert, deswegen heißt das Haus so. Das ist direkt am Alexanderplatz, den wir umbenannt haben in Alles-Anders-Platz. Das steht auch oben auf dem Gebäude in großen Buchstaben drauf. Und das Haus wurde verkauft und dann stand es 10 Jahre leer. Und dann haben vor 10 Jahren KünstlerInnen ein Banner an die Fassade gehängt, wo drauf stand, hier entsteht bald bezahlbarer Wohnraum und Künstlerateliers. Das stimmte aber gar nicht. Dadurch wurde aber eine Diskussion entfacht über diesen Leerstand und eine Initiative gegründet und nach vielen, vielen Demos und Besprechungen mit der Stadt wurde tatsächlich das Gebäude zurückgekauft und ist jetzt zurück im Besitz der Stadt Berlin und wird seitdem umgebaut, zum Teil abgerissen, neu gebaut und viele, viele gemeinwohlorientierte Projekte der Zusammenkunft, so nennen wir uns, bespielen dieses Haus an verschiedenen Orten seit 10 Jahren. Und jetzt nächstes Jahr dürfen wir dann in einen Teil des Hauses einziehen. Also wir bekommen tatsächlich 20% dieses Hauses. Das mitten im Zentrum von Berlin ist dann schon wirklich ein gelingendes Projekt zu bezahlbaren Mietpreisen und das alles mit nicht kommerziellen, also gemeinwohlorientierten Projekten. Und der Chor ist entstanden aus Nachbarschaft, aber auch aus lauter Menschen, die gerne im Chor singen und auch sich politisch einmischen. Und die sind sehr abenteuerlustig. Wir singen sehr viel draußen auf Demos, demnächst auf einer Mahnwache gegen Obdachlosigkeit und alle möglichen Formen. Wir haben jetzt mit beim Frauenstreik, internationalen Frauenstreik am Brandenburger Tor ganz viel gesungen. Den habe ich auch mitorganisiert.
Wie viele Leute kommen zu sowas?
Also zu den Proben mittlerweile schon so 60, 70 Leute. Es ist halt ein offener Chor und ein bedingungsloser Chor. Das ist mir sehr wichtig, weil diese Bedingungen, die es in anderen Chören gibt, spiegeln nur das wider, dieses ganze Konkurrenzverhalten, was es schon im Rest der Welt gibt, bei der Arbeit, in der Schule. Und das wollen wir alles nicht. Man muss keine Noten können. Man muss auch nicht regelmäßig kommen. Und die Leute fühlen sich dadurch sehr angenommen und singen mit großer Leidenschaft.
Du singst dann vor und die singen nach, so kann man ja auch Lieder lernen, ne?
Genau.
Die Häuser denen, die drin wohnen, war ein Titel, den ihr gesungen habt vor ein paar Jahren und dann letztes Jahr das Programm Konkrete Utopien.
Konkrete Utopien ist so ein bisschen unser Überbegriff gerade für Songs. Das haben wir entwickelt im letzten Jahr beim Popkulturfestival. Das ist so ein großes Festival in Berlin, wo wir aufgetreten sind. Und dann haben wir auch ein Songbook dazu gemacht, wo unsere Songtexte drin sind mit ganz vielen Fotos. Wir haben auch sehr viele verschiedenste Talente im Chor. Es gibt auch eine Frau, die dreht einen Film über uns und also jede versucht sich irgendwie einzubringen. Ist wirklich eine ganz tolle Gemeinschaft.
Diese Art der Arbeit muss deinen Blick auf die Welt nochmal verändert haben.
Ja, auch diese Gemeinschaft, die da entstanden ist und die auch bleibt. Also es ist eins der wenigen Projekte, die nicht temporär sind, weil ich sonst sehr viele in verschiedene Orte gefahren bin und dann dort einen Chor gegründet habe oder ein Theaterstück gemacht habe und dann musste ich wieder gehen.
Ja, das liegt an der Förderarchitektur, an der Kulturarbeit in Deutschland, ne, weil es immer eine Projektförderung ist.
Genau, und das hat mich schon auch auf Dauer ein bisschen zermürbt und auch traurig gemacht, immer diese Projekte verlassen zu müssen. Deswegen habe ich mir gewünscht, dass es ein Projekt gibt, das, was bleibt, also ein
nachhaltiger ist.
Genau, und deswegen gibt es den jetzt seit 7 Jahren.
Die umtriebige Bernadette Schlahengst ist bei uns heute zu Gast, beziehungsweise ich bin bei ihr im Studio, im Musikraum in der Berliner Wohnung in Berlin-Mitte, wo sie Lieder schreibt, wo sie ihre Chorprojekte stemmt, wo sie Theaterarbeit andenkt und wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr, von dem wir noch erfahren werden. Woran sitzt du denn gerade?
Also es gibt schon wieder neue Chorprojekte, die in Vorbereitung sind oder wo ich gerade mittendrin bin, wie das in Mittelsachsen. Ich bin aber auch so ein bisschen daran, ein neues Buch zu schreiben, aber das ist noch nicht so spruchreif. Und natürlich versuche ich immer, mir Zeit frei zu schaufeln, um neue Songs zu schreiben, weil mein letztes Album ist jetzt schon 3 Jahre her und es wird Zeit, dass ich da wieder anfange, was aufzunehmen.
Hast du ein Thema?
Ach, die Themen schwirren in der Luft herum. Eins heißt, das singe ich jetzt auch schon mit meinem Chor, Für alle Reichen. Das ist ein Lied über Umverteilung. Und auch, da würden wir noch einiges über den Weg laufen, glaube ich.
Eine ganz neue Rolle für dich war in diesem Jahr jetzt, beziehungsweise die Arbeit war im letzten Jahr, aber jetzt in diesem Jahr wird verliehen der Wortmeldungen Literaturpreis. Mhm. Und du warst Mitglied der Jury und das ist kein unbedeutender Preis, sieht man schon am Preisgeld. Das sind 35.000 Euro, die da vergeben werden, wenn ich richtig informiert bin. Und bei diesem Preis geht es ganz besonders darum, dass Literatur prämiert wird, die gesellschaftliche Relevanz hat. Das steht so auch ganz groß oben drüber. Und ich fand das so interessant zu lesen. Du warst neu in der Jury zusammen mit Beate Tröger. Mhm. Und in der Ankündigung eurer Juryarbeit stand, die Zusammenarbeit der beiden neuen Juroren mit den erfahrenen Mitgliedern der Jury wird eine neue, spannende Dynamik schaffen. Wie war das mit der Dynamik?
Also es war für mich wirklich eine interessante Arbeit, weil ich komme ja nicht aus der Literatur. Klar, ich habe immer ein bisschen gelesen, aber die anderen waren natürlich alles Auskennerinnen ohne Ende und teilweise auch in verschiedenen Jurys. Und dann musste ich am Anfang gleich 60 Texte lesen und zwar 25 Seiten waren und die im Durchschnitt. Das war schon echt eine Herausforderung, auch dann, wenn man dann abends liest, kurz vorm Schlafengehen, die ersten 5 Seiten und dann schläft man ein, am nächsten Morgen hat man alles wieder vergessen, fängt man wieder von vorne an, dann will man ja auch niemanden unter den Tisch fallen lassen. Also man muss wirklich genau aufpassen, dass man den allen den Texten gerecht wird. Aber dann fand ich es am Ende doch interessant, wie aus den ganzen vielen Texten, die wir alle in Gruppen zusammen gelesen haben, dann doch sich herausschält, die 5 die in der Shortlist waren, wo sich alle darauf einigen konnten, die allen aufgefallen waren als besondere Qualität oder auch besonders relevant in der Themenauswahl und besonders literarisch. Das fand ich dann schon toll, dass ich da auch mitreden konnte. Also es gab unheimlich viel Texte über den Krieg in Russland, der Ukraine, über Rechtsextremismus, aber auch eine Auseinandersetzung mit der Elterngeneration. Und am Ende ist es dann doch ein anderer Text geworden, der aber auch sehr zeitrelevant ist, über quasi Long-Covid und das Gesundheitssystem sowohl in den USA als auch in Europa.
Gewonnen hat Ifna Sitsch mit Die Unversehrten. Was hat dich bewegt an dem Text?
Also ich habe sehr erstmal gekämpft für den Text Die Endlinge. Da ging es um ausgestorbene Arten und dachte halt, das ist mir sonst zu wenig in dem Wortmeldungenpreis, also die Klimakrise und alles, was dazugehört. Aber dann gab es Gegenargumente und mehr Argumente für diesen Text und ich bin sehr einverstanden. Der hat mich berührt, weil er halt sowohl das Gesundheitssystem und das Umgehen mit Long-Covid analysiert, auch wie wenig Zeit einem bleibt, wenn man so eine Krankheit hat. Und die Zeit hat dann auch wieder was mit dem eigenen Schreiben zu tun. Also war sowohl persönlich als ein großes politisch relevantes Thema.
Du hast dich vorhin beschrieben als feministische Netzwerkerin. Und hast gesagt, das ist für dich ein ganz wichtiges Thema. Ich würde gern nochmal auf diese Seite deines Schaffens gucken, so auf den Aktivismus und wo der sich zeigt und welche Formen der annimmt. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man ein bisschen erklären, wie du tickst in dieser Richtung, wenn man an eine Sache ganz nah ranzoomt. Wie wäre es mit dem Schwabingrad-Ballett?
Okay. Naja, das Schwabingrad-Ballett, da bin ich ja nicht mehr Teil davon, aber ich habe es mitgegründet. In Hamburg, also zur Zeit der Auflösung von Die Braut hat ins Auge, haben sich so ganz viele Türen für mich geöffnet und auch der politische Aktivismus sozusagen kam da so ins Haus geweht oder ich wollte den auch ins Haus wehen lassen. Und da haben wir auf verschiedenen Grenzcamps, No-Border-Camps gespielt, als so loser Zusammenhalt von KünstlerInnen, MusikerInnen und AktivistInnen. Und daraus ist das Schwabingrad-Ballett entstanden.
Und die Idee war ja irgendwie, Protestformen zu finden, die so von den typischen Protestformen, wir gehen auf die Demo und halten Plakat hoch, sich unterscheiden und genau, die noch disruptiver sind vielleicht sogar.
Also auch für Verwirrung in den eigenen Reihen sorgen, weil es auch bei den Linken natürlich auch eine sehr konservative, würde ich das jetzt nennen, Art und Weise der Kultur gibt oder gab. Also südamerikanische Musik oder Punkrock oder immer wieder Tonsteine Scherben, die sind natürlich auch meine Lieblingsband, aber irgendwann hat sich's dann auch mal ausgespielt. Und wir haben dann was Neues erfunden für uns, also auch so Techno auf Einkaufswägen oder auf akustischen Instrumenten zu spielen, so repetitive Musik, die man auf der Straße gut spielen kann, aber was keine Marschmusik ist. Dann aber auch sowas wie Brecht, weil Songs interpretiert, was ja auch sozialistische Arbeitersongs sind zum Teil, aber halt dann auch wieder sehr kompliziert. Wir haben das immer genannt, so schwierige Musik für schwierige Zeiten oder Free Jazz auf der Straße spielen, obwohl man eigentlich gar keine Free Jazz spielen kann. Aber wir haben da so auch unseren eigenen Horizont erweitert. Und auch Songs, also von FSK, Freiwillige Selbstkontrolle, Moderne Welt Abwärts, Computerstaat oder auch eigene Songs geschrieben. Das war eine wirklich aufregende Zeit, wo dann auch so diese Grenze zwischen Aktivismus und Künstlerschaft so aufgelöst wurde und wo das sich miteinander verbunden hat auf eine ganz aufregende Art und Weise.
Hat das Konzept für dich noch Gültigkeit oder warum machst du es nicht mehr?
Naja, auf gewisse Art und Weise habe ich das weiterentwickelt für mich, also auch mit diesen Chören, wie kann man auf einer Straße stehen, es ist ja auch eine Art von politischer Stimme erheben, wenn man auf einer Straße singt, egal ob es eine Demo ist oder auch ein Straßenfest, dazu gehört ja Mut auch und über Themen zu singen, die einen selber betreffen, wo man was einfordert.
Weißt du, was ich gerade denke, dass das auch so ein bisschen so ist, als hättest du vom Reden zum Fragen gewechselt. Also vorher war es so senden, wir haben eine Botschaft und jetzt bist du eher eine, die fragt und die Botschaft abholt, von der sie vorher vielleicht noch gar nicht weiß, welche Gestalt sie hat.
Genau, weil ich kann ja den Leuten in diesen Orten nicht erzählen, was meine Meinung ist, sondern ich möchte ja nur ihre Visionen transportieren oder ich nenne es auch verpoetisieren, also verdichten, ja, zusammenfügen auf eine Art, dass es singbar ist und dass es den Leuten Spaß macht, auch ihre Visionen zum Ausdruck zu bringen.
Du bist katholisch groß geworden, habe ich gelesen. Wie viel ist denn davon noch übrig? Jetzt sitzen wir hier an Ostern.
Ja.
Spielt es noch eine Rolle?
Eigentlich kaum. Ich habe versucht, das möglichst weit hinter mir zu lassen. Es hat ja, also Katholizismus hat ja auch was mit immer dieser ständigen Schuld und mit diesen Beichten zu tun. Und dieses sich schuldig fühlen, das habe ich mal versucht hinter mir zu lassen. Und sonst, ich glaube nicht an Gott, ich glaube an die Menschen, ich glaube an die Kraft jedes Einzelnen, jeder Einzelnen. Ich glaube auch an meine eigene Kraft. Und das bedeutet für mich mehr als irgendeine Art von Religion. Und ich glaube auch an Musik als spirituelle Kraft, muss ich sagen. Wenn schon Religion, dann ist es die Musik für mich.
Bernadette Lahengst, vielen Dank, dass ich eine Stunde hier sein konnte. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, hat mir Spaß gemacht.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.